Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich starte mit einer ganz profanen Frage. Haben Sie schon einmal Plinse gebacken? Eierplinse. Ja. Wie wenden Sie denn diese Plinse? Das verlangt jetzt kulinarisch ergotherapeutisches Geschick. Wenn man da auf einmal nur mit einer Hand einen gut goldbraunen, goldgelb gebackenen Plinz in der Pfanne wenden will, dann braucht es etwas Geschick und dann dauert es weniger als eine Sekunde, bis er in der Luft sich dreht und wieder in der Pfanne landet. Weniger als eine Sekunde. Eines Tages wurde eine Glaubenslehrerin, Teresa von Avila heißt sie, beim Plinsenbacken gestört. Sie wurde unterbrochen von zwei Mitschwestern des Klosters. Die Mitschwestern beklagten sich nämlich, rannten da in die Küche hinein, dass es ja viel zu laut wäre, viel zu viel Begängnis und viel zu viel Trubel geben würde in den Räumlichkeiten und die Kapelle ständig jemand platzt da hinein. Es gibt viel zu wenig Raum, um in Ruhe Gott zu begegnen. Wie sollen wir bei all dem hier dem Gott begegnen können, fragen sie und blicken Teresa von Avila erwartungsvoll an. Und ihre Mitschwester Teresa hört ihnen zu und wendet währenddessen einen Plinz in der Pfanne, indem sie ihn hochwirft und mit der Pfanne wieder auffängt. Und schließlich sagt sie, wer nicht fähig ist, Gott zwischen Hochwerfen und Auffangen eines Plinses zu erfahren, der erfährt ihn auch sonst nicht. Die Kapelle und keine Kirche der Welt können diesen Gott fassen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, am heutigen Himmelfahrtstag stellen wir uns nämlich die Frage danach, wo wir Gott erfahren. Wo begegnen wir Gott? Wie begegnen wir Gott? Wir Menschen haben es ja so an sich, besondere Räume aufzusuchen. Das machen wir hier ja auch, wir gerade eben in dieser Kirche. Die Mitschwestern von Teresa suchten Gott in der Kapelle. Dort wollten sie Ruhe haben. Die gab es da nicht. Manch anderer findet ihn zwischen dem Hochwerfen und dem Auffangen des Plinses. Wo finden wir Gott? Der weise König Salomo im Alten Testament, Sohn des legendären Königs David, gibt darauf eine Antwort. Gerade weiht er in der Gegenwart des versammelten Volkes Israel den neu gebauten Tempel Gottes ein. Den Tempel, den schon sein Vater David bauen wollte, doch Gott hatte es ihm verwehrt. Aber Gott hatte ihm die Gewissheit gegeben, diesem König David, dass sein Nachkomme, sein Sohn Salomo, diesen Tempelbau abschließen würde. Und so steht Salomo mitten in Jerusalem auf dem Zionsberg vor dem großen, prächtigen Opferaltar Gottes und gibt Antwort auf die Frage, wo ist Gott zu finden? Wir lesen diese Antwort im Alten Testament. Im heutigen Predigtext, er stammt aus dem ersten Buch der Könige im 8. Kapitel, Verse 22 bis 28. Dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn, erhob seine Hände zum Himmel und betete: Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Liebe, die dir dienen und von ganzem Herzen mit dir leben. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle es heute sehen. Herr, du Gott Israels, ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du meinem Vater gegeben hast. Du sagtest zu ihm, für immer wird einer deiner Nachkommen als König auf dem Thron Israels sitzen, solange sie mir dienen, wie du mir gedient hast. Ja, du Gott Israels, bitte erfülle alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Doch wirst du Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sogar der weite Himmel ist noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Trotzdem bitte ich dich, Herr mein Gott, höre mein Rufen und weise meine Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich heute in aller Demut an dich richte. Himmlischer Vater, Herr und Gott, wir danken dir für dieses Wort. Bitten dich, lass es in unser Herz hineinfallen, auf dass es hell und Licht wird, auf dass wir froh darüber werden, erkennen, wer wir vor dir sind und wer du für diese Welt bist. Und dass wir danach leben können in unserem Alltag. Amen. Haben Sie die Antwort des Königs gehört? Die Antwort des Königs Salomo, die Antwort dessen, der als Weise beschrieben wird. Salomo spricht im Gebet, doch wirst du Gott wirklich auf Erden wohnen? Sogar der weite Himmel ist noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Etwas ernüchternd für einen König, der da gerade aus dem Libanon hat Zedern heranbringen lassen, schwere Steinsblöcke den großen Berg hinauftragen lassen, mit Gold überzogen, Tempelgeschirr hat herstellen lassen, schmieden lassen und dann das. Wirst du hier wirklich wohnen, Gott? Selbst der Himmel kann dich doch gar nicht fassen. Du bist doch entgrenzt von Raum und Zeit. Wie soll es denn dann dieses Haus tun, das ich dir gebaut habe? Was noch so schön und noch so groß und noch so reich und prächtig ist, anziehend für so viele Menschen verschiedenster Generationen, bis schließlich der Tempel endgültig zerstört wurde, neu aufgebaut und wieder zerstört wurde. Nun, diese Erkenntnis des Salomo ist etwas ernüchternd. Und es ist eine seltsame Ambivalenz, auch in der wir heute als Glaubende stehen, gemeinsam übrigens mit diesem altvorderen Königen. Immer wieder suchen wir nämlich Orte auf, Orte der Stille, Kirchen, Kapellen. Das ist ja manchmal so ein Urlaubsphänomen, dass man dann unglaublich viele Kirchen besucht, so viel schafft man sonst zu Hause nie. Man geht dahin, weil man sich da eine besondere Atmosphäre verspricht. Da verhält man sich auf einmal anders, bewegt sich langsamer, macht vielleicht St zum Nachbarn, der da etwas zu laut ist, geht ganz still vor und zündet eine Kerze an. Seltsam, dass wir das tun und dass wir auf einmal so ein Gefühl bekommen, sich hier und da anders zu verhalten. Wir ahnen eine besondere Atmosphäre und wissen doch, dass Gott natürlich auch außerhalb der Mauern zu finden ist. Auch außerhalb dieser 125 Jahre alten Mauern. Die Mitschwestern von Teresa von Avila suchen einen ruhigen Ort in der Kapelle zum Gebet und bekommen zur Antwort, dass Gott auch in der Küche, am Herd, bei den ganz alltäglichsten, stupidesten Arbeiten und Tätigkeiten zu finden ist. Und der weise und ruhmreiche König Salomo steht da am mächtigen Opferaltar im Hof des Tempels und bekennt ganz offen, dass dieses Haus, das er mühevoll hat errichten lassen, das er teuer hat errichten lassen, Gott nicht fassen wird. Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Sogar der weite Himmel ist noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Himmelfahrt, ich habe mal in einer theologischen Literatur gelesen, als Trauma der Jünger. Auf einmal ist er weg, entgrenzt, nicht mehr greifbar, nicht mehr fassbar. Und der Geist Gottes ist noch nicht da, Das verlangt schon etwas Glaubensstärke von Menschen. Das verlangt von dir und von mir Glaubensstärke, an einen entgrenzten, an einen nicht sichtbaren Gott zu glauben, der nicht nach unseren logischen Maßstäben zu fassen ist, nicht mehr zu greifen ist. Kann ich ihn dennoch begreifen? Es muss etwas anderes geben, in welchem ich Gott fassen kann. Es muss doch etwas anderes geben, in dem ich Gott begreifen kann oder zumindest begegnen kann. Es muss doch etwas geben, das mir das Gefühl auch der Geborgenheit geben kann, der Ruhe, der inneren Ruhe, der Einkehr, ein Ort der Selbsterkenntnis, ein Ort der Gnade. Es muss doch etwas geben, in welchem ich dem Heiligen begegne, was mich mit Liebe erfüllt, mich glücklich macht, mir Hoffnung zumindest schenkt, Mut und Tapferkeit schenkt, Sanftmut, Wahrhaftigkeit und Mäßigung. Es müsste doch etwas geben, in welchem ich Gott fassen kann oder zumindest in seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seinem Licht ihm begegne. Und ich glaube, dass das Gebet des Königs Salomo, unser Predigttext, auch darauf eine Antwort geben kann. Wo begegne ich Gott? Bleiben wir mal einen Augenblick stehen und nähern wir uns dieser Antwort, indem wir auf das Kirchenjahr blicken. Es ist immer wieder wunderbar, sich mit dem Kirchenjahr zu beschäftigen. Darin steckt eine besondere Weisheit und eine besondere Theologie. Es lohnt sich immer wieder, schon mal auf das Kirchenjahr zu schauen, denn das predigt für sich. Nun, wir befinden uns in der Woche von Rogate. Das haben manche von uns mitgefeiert am vergangenen Sonntag. Rogate betet. Da geht es um etwas, was wir jeden Sonntag und wahrscheinlich auch jeden Tag tun, nämlich darum, dass wir mit Gott in Kontakt treten. Betet als Aufforderung vergangenen Sonntag. Darauf lag der Schwerpunkt, Sie erinnern sich. Da ging es darum, dass wir uns als Christin und als Christ in die Gegenwart des Vaters in seinen Thronsaal stellen dürfen, da sein dürfen. Da ist mein Platz, da ist dein Platz. Ich darf im Namen Jesu dort sein, so sagt Jesus, weil der Vater mich lieb hat, weil der Vater dich lieb hat. Rogate betet. Und am kommenden Sonntag, in wenigen Tagen, haben wir Ex Audi. Das Hören steckt da drin. Da geht es um das Erhören von Gebeten. Die Gebetserhörung wird das Thema sein. Und mittendrin Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt heute. Es ist wunderbar, dass wir an diesem Himmelfahrtstag heute ein Gebet als Predigttext haben. Das Gebet des weisen Königs Salomo. Alles baut aufeinander auf. Das Gebet selbst wurde vermutlich erst weit nach dem Tod des Königs aufgeschrieben. Aber das macht die Kernaussagen nicht unbedeutender. Und für mich gibt es zwei Kernaussagen dieses alten Gebetes. Ich begegne Gott nicht gleich einem Automatismus, wenn ich bestimmte Gebäude, Räume, Länder oder Einrichtungen betrete. Eine Kirche wird nicht von sich selbst aus zum Ort einer Gottesbegegnung, nur weil da drin regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden. Das gehört noch etwas anderes dazu. Und das ist für mich die eigentliche Kernaussage dieses salomonischen Gebetes. Und die eigentliche inhaltliche Anknüpfung auch an Himmelfahrt. Es ist die Verheißung nämlich, die da drin steckt in diesem Gebet, dass es einen Nachkommen Davids als König auf ewig auf dem Thron Israels geben wird. Mag sein, dass der historische Salomo das historisch gemeint hat, auf die leiblichen Nachkommen König Davids dahingehend die Verheißung politisch verstanden hat. Mag sein, dass die Schreiber, die dieses Gebet auch festgehalten haben, diese Verheißung auf einen irdischen Nachkommen aus dem Hause Davids bezogen haben. Doch wir in dieser nachösterlichen Perspektive und Zeit des Glaubens, wir erkennen im Geiste, dass diese Verheißung größer war als irdische politische Versprechung. Jesus Christus herrscht als König. So haben wir es am Anfang gesungen, dieses Gottesdienstes. Jesus Christus herrscht als König, präsentisch. Er tut es Er ist es. Er sitzt da auf diesem Thron. Er ist dieser eine Davidssohn, dieser Nachkomme, von dem die Verheißung des Salomo spricht. Er ist dieser eine, der da in dem Thronsaal dich und mich erwartet und in dessen Namen wir bitten dürfen, in seinem Namen loben dürfen, in seinem Namen danken sollen. Unser Gebet in seinem Namen, das heißt, mit der Autorität dieses Königs zu beten. Wo begegnen wir also Gott? Ich glaube in vielfältiger Weise, doch am wahrsten und reinsten im Gebet, in Jesu Namen, diesem einen Davidssohn, der auf den Thron emporgestiegen ist, wie wir es zur Himmelfahrt feiern, zur Rechten des Vaters. Und dann wird es sein, dass dieser eine Davidssohn, dieser eine hohe Priester, dieser Priesterkönig Jesus Christus, entgrenzt von Raum und Zeit, sich ein Gotteshaus suchen wird. Das kann dieses hier sein. Das können die großen und mächtigen Kapellen dieser Welt sein und Kathedralen. Das können Länder und Landstriche sein. Aber zuallererst gibt es da einen Tempel, vor dem dieser eine Gott immer steht, dieser Priesterkönig Jesus immer steht. Und dieser Tempel, das bist du. Das ist dein Herz. Da steht dieser eine Davidssohn auf ewig, betet für dich und mit dir und gibt dir Autorität, auch in seinem Namen zu bitten. Habt also Mut zum Gebet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.